Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, dein YouTube-Channel für alles über Raumfahrt. Ich bin Mo und ich erzähle dir, was diese Woche so in der Raumfahrt abging. Viel Spaß! Wir schauen uns heute in den News an, was die letzte Woche so gestartet ist, was im New Space so passiert, warum SpaceX sein Booster-Design grundlegend geändert hat und wir schauen auf eine NASA-Präsentation, die den Missionsablauf von Artemis 3 inklusive SpaceX Starship zeigt. Und am Ende gebe ich dir einen Ausblick auf die kommende Woche. Wie immer bei mir findest du zu den eckigen Klammern, die ich dir einblende, Online-Quellen, wenn du weiter in das Thema einsteigen möchtest. Wenn dir mein News-Format gefällt, dann lass dem Video gerne ein Like da. Und wenn du die neuesten Entwicklungen in der Raumfahrt nicht verpassen magst, genau, abonniere gerne meinen Kanal. Denn auf Senkrechtstarter gibt es ja jede Woche neue Videos über Raketentechnik und die Neuigkeiten aus der Raumfahrt. Und wenn du meine Videos vorab sehen magst, für alle Kanalmitglieder und Patreons lade ich die Videos vorab und ohne Werbung hoch. Jetzt aber zu den Starts der vergangenen Woche. Am Dienstag, den 8. März, hat der Iran mit einer Quasar-Rakete einen Aufklärungssatelliten in den niedrigen Erdorbit geschossen. Ja, richtig gehört. Der Iran hat einsatzbereite Orbitalraketen mit 10 bis 50 Kilogramm Nutzlast, mit überschaubaren Fähigkeiten, aber rein technisch gesehen ist der Iran damit im Gegensatz zu Deutschland zum Beispiel eine Raumfahrtnation. Die Quasar-Rakete hat eine hypergole erste Stufe und jeweils eine zweite und dritte Stufe auf Feststoffbasis. Am Mittwoch, den 9. März, hat SpaceX mit einer Falcon 9 weitere 48 Starlink-Internetsatelliten in den Orbit gebracht. Wir haben uns das Ganze auf Senkrechtstarter zusammen live angeschaut und nach einer ersten Schrecksekunde konnte doch bestätigt werden, dass der Booster 1052 erfolgreich auf dem Droneship A Shortfall of Gravitas gelandet ist. Dieser Start soll der letzte vom Cape in südliche Richtung für diesen Winter gewesen sein. Grund sind die erschwerten Bedingungen im Winter für Landung und Bergung der Booster im Nordatlantik. Kommen wir zu den News der Woche. Der Name für das Triebwerk der Rocket Factory Augsburg steht fest. Ja, die Community hat abgestimmt und Helix wird es werden. Der Name soll an die Struktur von DNA erinnern. Denn ein Raketentriebwerk ist ja die DNA einer Rakete. Oder so kann man zumindest sagen. Nicht mein Favorit, aber ein sehr cooler, griffiger Name für ein Raketentriebwerk. Und das dürfen wir nicht unterschlagen. Das Helix-Triebwerk der RFA wird das erste in der EU entwickelte Raketentriebwerk mit gestufter Verbrennung werden. Wenn du mehr über die RFA erfahren magst, schau unbedingt mal in mein Video zu meinem Besuch bei der Rocket Factory Augsburg. Also mich juckt es ja schon, endlich eine in Deutschland entwickelte Orbitalrakete starten zu sehen. Die erste aus Europa gestartete Rakete wird aber wohl nicht aus Deutschland kommen. Wie diese Woche bekannt gegeben wurde, wird Virgin Orbit mit ihrem Air Launcher von Cornwall aus losfliegen und damit den ersten Weltraumbahnhof im Vereinigten Königreich einweihen. Weitere Startplätze, die im United Kingdom vor ihrer Einweihung stehen, sind das Sutherland Spaceport in Schottland und das Saxaford Spaceport auf den Shetlandinseln. Und wenn du jetzt sagst, erste aus Europa gestartete Rakete, ja, wo startet denn Europa denn aktuell? Und ja, theoretisch ist Kourou Teil der EU, aber seien wir ehrlich, Französisch-Guyana hat vermutlich so viel mit Frankreich zu tun wie Deutsch-Südwestafrika mit Deutschland. Wenn wir beim Thema Weltraumbahnhöfe sind, Pläne für einen deutschen Startplatz in der Nordsee scheinen aktuell, ja, wohl politisch nicht gewollt. Wie Heise Online berichtet, hat sich die Koordinatorin der Bundesregierung für Luft- und Raumfahrt, Anna Christmann, von diesen Plänen distanziert. Für sie wäre es wichtiger, dass wir in Deutschland erstmal Teststände für Raketen bekommen. Bevor wir zur NASA-Präsentation des Missionskonzepts für die Artemis 3 Mondlandung mit dem SpaceX Starship kommen, ja, da sei hier nochmal an den Hashtag Team Space Shop Wearspace erinnert. Neben Senkrechtstarter-Klamotten wie hier mein Hoodie findest du hier auch Merchandise von Mars-Chroniken und Mondgeflüster und seit neuestem 3D-gedruckte Raketenmodelle von Andruck. Aber jetzt zum Starship. Auf Twitter ist der Link zu einer NASA-Präsentation aufgetaucht, die das Starship als integralen Bestandteil der Artemis 3-Mission zeigt. Die Präsentation ist offenbar aus einem Vortrag des verantwortlichen NASA-Managers für das HLS Systems Engineering am Marshall Space Flight Center der NASA. Den Namen richtig auszusprechen, ja, davor drücke ich mich jetzt einfach mal. Dass die NASA sich bei der eigentlichen Mondlandung voll auf SpaceX verlässt, spricht Bände. Dass diese Entscheidung feststeht, ist spätestens seit letztem Jahr klar. Es tut trotzdem gut, endlich mal mehr Material zu sehen, wie das Ganze denn nun ablaufen soll. Artemis 3, das wird die Mission werden, die die erste Frau und den ersten Afroamerikaner auf den Mond bringen wird. Und die Landung, das ist auch noch nicht zu allen durchgedrungen, die SpaceX für ein Hobby von Elon Musk halten, die Landung wird mit einem für die Mondlandung optimierten Starship erfolgen. NASA-intern wird auch vom HLS, dem Human Landing System, gesprochen. Das HLS Starship wird also das erste Landungssystem für Menschen seit dem Apollo-Programm. Es landet die Besatzung auf der Mondoberfläche und bringt sie auch später wieder in die Mondumlaufbahn zurück. In den frühen Artemis-Missionen wird es der Besatzung als Habitat auf der Mondoberfläche dienen. Neben den Crewquartieren beherbergt es die Ausrüstung für Aktivitäten auf der Oberfläche, wie Mondspaziergänge, Probenentnahmen und wissenschaftliche Experimente. Neben dem bisherigen Ablauf des HLS-Programms zeigte die Präsentation das Konzept der Artemis-3-Mission. In einem ersten Schritt wird ein Treibstoffdepot in den Orbit gebracht. Hier wird es zusätzlich zu dem selbst mitgebrachten Treibstoff von 4 Starship-Flügen mit Sauerstoff und Methan beliefert. Dann wird das HLS-Starship in den Orbit gebracht und an das Treibstoffdepot angedockt. Nachdem das HLS-Starship für seinen Flug zum Mond betankt wurde, wird es in einen Mondorbit geschossen. Das ist kein direkter Mondorbit wie zu Apollo-Zeiten, sondern ein Near Rectilinear Halo Orbit. Wenn du das deutsche Fachwort dafür kennst, schreib mir gerne unter dem Video, ich kenn's leider nicht. Das Besondere an diesem Orbit ist, dass er sowohl vom Mond als auch von der Erde gut zu erreichen ist. Auch Flüge zu nahen Asteroiden sind später von hier aus denkbar. Auch die geplante Mondraumstation Lunar Gateway soll sich mal in diesem speziellen Orbit befinden. Das Wort Loiter in der Präsentation bezeichnet die Phase, in der das HLS auf diesem Orbit verweilt. In der Zwischenzeit wird das Orion-Raumschiff mit der Crew gestartet. Dafür wird das SLS verwendet und das European Service Modul der ESA wird Orion auf seinem Flug versorgen. Orion und HLS werden sich im NRHO treffen und die Crew wird von Orion in das HLS umsteigen. Das HLS Starship wird die Crew dann zum Mond bringen und von dort wieder zurück zum Orion-Raumschiff. Das ESM, das European Service Module, wird dann für den nötigen Schub zurück zur Erde sorgen. Mir fallen hier ein paar Dinge auf. Zuerst fällt auf, dass das Treibstoffdepot Starship deutlich länger zu sein scheint als die anderen Starships. Ich würde jetzt mal auf 60 statt 50 Meter tippen. Vielleicht ist das aber nur Zufall in einer nicht maßstäblichen Präsentation. Auch fällt auf, dass es wohl aus einem verlängerten Starship ohne Wiedereintrittskomponenten wie Hitzeschild und Steuerflächen besteht, also vermutlich rein als Treibstoffdepot funktionieren soll. Dementsprechend sollte es nur über Vakuumraptoren verfügen. Und machen wir uns nichts vor, genauso ein Treibstoffdepot kann SpaceX für seine Marspläne auch hervorragend gebrauchen. Was hier natürlich sehr ins Auge sticht, ist das SLS in der Mitte. Auch hier müssen wir uns nichts vormachen, die amerikanische Politik liebt das SLS, weil es Geld in die beteiligten Bundesstaaten bringt. Aber in Zeiten, in denen ein HLS-Starship den Mond erreichen kann, hat das SLS einfach keine Daseinsberechtigung mehr. Und auch das geplante Mondraumstationchen Lunar Gateway ist eigentlich ein schlechter Witz, wenn man mit dem HLS-Starship fast so viel Druckkabine zur Verfügung hat wie die gesamte ISS. Aber zurück zur Präsentation. Die Präsentation zeigt nicht nur diese Konzeptskizze der Artemis-3-Mission, sondern auch Fotos von Fahrstuhl-Mockup-Tests. Ein großer Kritikpunkt am Starship HLS war ja die Tatsache, dass durch die Konstruktion des 50 Meter hohen Starships Crew und Fracht aus großer Höhe herabgelassen werden muss. Da macht es durchaus Sinn, die Praktikabilität so eines Fahrstuhls frühzeitig zu testen. Offensichtlich gibt es auch konkrete Vorstellungen des Innenraums. Denn die Präsentation zeigte auch ein Foto einer Testperson, die mit einer VR-Brille und Handcontrollern eine mögliche Crewkabine erkundet. Da würde ich ja zu gern mal Mäuschen spielen. Besonders spannend fand ich auch ein kleines Bild, das wohl das Mockup einer Luftschleuse zeigt. Am auffälligsten ist mit Sicherheit, dass sie rund ist. Ich würde mal schätzen, dass sie etwa 3 Meter im Durchmesser hat. Das ist deutlich kleiner als der 9 Meter Hauptdurchmesser von Starship. Rund macht hier meiner Meinung nach absolut Sinn. Da sie innerhalb der Starship-Druckkabine liegt, lasten ja der Indruck der Atemluft auf der Außenwand der Luftschleuse. Wenn sich innerhalb der Luftschleuse aber das Vakuum des Weltraums einstellt, wird die Hülle Druckbelastung ausgesetzt sein. Und diesem Außendruck kann die Form eines Zylinders deutlich besser widerstehen als ein Kasten mit geraden Wänden. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde das schon alles sehr aufregend. Ich kann es kaum erwarten, dass wir wieder Menschen zum Mond fliegen. Da freue ich mich riesig, wenn ganz offensichtlich bei NASA und SpaceX an der Umsetzung dieser Pläne gearbeitet wird. Aber damit so etwas wie das Mondlande-HLS Starship überhaupt möglich ist, muss das Starship-Programm erstmal Erfolg haben. Und aktuell gibt es wie immer viel Aktivität in Boca Chica und neuerdings ja auch in Florida, wo die nächste Starship-Produktion und Startinfrastruktur aufgebaut wird. Aber noch ist Starship nicht in den Orbit geflogen. Wobei man das auch über das SLS sagen könnte. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Ich war sehr stolz, in der aktuellen What About It-Folge genannt zu werden. Das war aber nicht das Wichtigste an dieser Y-Episode, die ich euch wärmstens ans Herz lege. Hier erklärt euch Felix nämlich im Detail, warum das Design von Booster 7 jetzt offenbar deutlich überarbeitet wurde. Top visualisiert durch die grandiosen Renderings von OWE von SpaceX 3D Creation Eccentric. Für mich absolut schlüssig, dass die COPVs in neuer Anordnung und mit Aero-Covern versehen für zusätzlichen Lift sorgen sollen. Das wird den Rückflug zur Startrampe verbessern. So kann innerhalb der dichteren Atmosphärenschichten deutlich mehr Strecke im Gleitflug zurückgelegt werden. Das bedeutet dann dass für den Boostback weniger Treibstoff benötigt wird. Vielen Dank an die Y-Family für die tollen Bilder aus Boca Chica und die Nennung in der aktuellen What About It-Episode. Und natürlich an Owe für die tollen Renderings. You rock. Hashtag Deep Space. Das amerikanische Raketen-Startup Astra hat diese Woche bekannt gegeben, was die Untersuchung ihres Fehlstarts am 10. Februar ergeben haben. Den Start, den hatte ich ja mit Eneas zusammen gestreamt und wir konnten dabei beobachten, wie erst die zweite Stufe in die Nutzlastverkleidung gesemmelt ist und dann nach der Zündung der zweiten Stufe diese unkontrolliert von der ersten Stufe wegbeschleunigt hat. Es gab wohl zwei getrennte Fehler. Zuerst das Nichtöffnen der Nutzlastverkleidung. Grund hierfür war wohl ein in falscher Reihenfolge verkabelter Trennmechanismus. Für den unkontrollierten Flug der zweiten Stufe war aber wohl hauptsächlich ein Softwarefehler als Reaktion von mehreren ausgefallenen Sensoren verantwortlich. Die Fehler wurden behoben und aktuell plant Astra mit der Rocket 3 einen weiteren Flug zwischen dem 13. und 15. März. Das bringt uns zu den Starts der kommenden Woche. Dieser erneute Startversuch der Rocket 3, diesmal LV0009, soll nicht vom Cape erfolgen, sondern wieder von Kodiak in Alaska. Gestartet werden soll ein Technologiedemonstrator, der nicht ausgesetzt werden soll, sondern an der zweiten Stufe verbleibt. Wenn es einen Livestream gibt, schauen wir uns das natürlich gemeinsam an. Wenn du nicht verpassen magst, wenn ich wieder einen Raketenstart live kommentiere, unbedingt Abo und Glocke für Senkrechtstarter anmachen, sonst werdet ihr von YouTube nicht zwangsläufig informiert, wenn meine Streams starten oder verschoben werden. Kein Start, aber ein ganz besonderes Ereignis erwartet uns am 17. März. Das SLS soll zum ersten Mal das Vertical Integration Building, in dem schon die Saturn V und das Space Shuttle zusammengesetzt wurden, verlassen und in voller Größe zur Startrampe gerollt werden. Machen wir uns nichts vor, das SLS wird als die größte Fehlentwicklung in der Geschichte der NASA eingehen, aber dennoch wird das ein besonderes Ereignis. Und ja, wenn ich ehrlich bin, kann ich es kaum erwarten, das Ding starten zu sehen. Am Freitag, den 18. März, startete Roskosmos von Baikonur eine Soyuz 2.1A. Gestartet wird ein Soyuz-Raumschiff mit drei russischen Kosmonauten zur ISS. Der Start ist um 16.55 Uhr NEZ, aber mir ist aktuell nicht so wirklich nach Streaming. Besonders, wo ein als Scherz markiertes Video in den sozialen Medien die Runde machte. Das zeigt, wie sich der russische Teil der ISS abkoppelt und den Rest der ISS seinem Schicksal überlässt. Zusätzlich teilte der Roskosmos-Chef Rogozin auch ein Bild auf Twitter, das zeigen soll, dass die ISS nur ganz vereinzelt über Russland fliegt. Was wohl implizieren soll, dass sollte die ISS nicht mit russischer Hilfe im Orbit bleiben, ein Absturz für Russland keine Gefahr darstellt. SpaceX plant für Samstag, den 19. März, einen Starlink-Start von Cape Canaveral aus. Der liegt mit 2 Uhr nachts MEZ leider überhaupt nicht gut für den Senkrechtfahrter zum Streaming. Aber ja, alle Nachteulen, denen empfehle ich einfach den SpaceX-Livestream. Und bevor ich es vergesse, am Montag, den 14.03. wird SpaceX 20 Jahre alt. Vielleicht gibt es ja eine coole Aktion, wer weiß. Ich wünsche euch einen guten Start in die Woche. Hier möchte ich mich wieder bei all meinen Unterstützern bedanken, besonders natürlich bei meinen YouTube-Kanalmitgliedern und Patreons. Als Dankeschön, ja, kriegt ihr ja die Episoden vorab und ohne Werbung. Vielen, vielen Dank, dass ihr mithelft, den deutschen Sprachraum für Raumfahrt zu begeistern. Hashtag Team Space. Weiter geht hier wieder ein fettes Dankeschön ans Discord-Rechercheteam, das wie immer die News mit zusammengetragen hat. Wenn ihr Lust habt, euch mit anderen Raumfahrtbegeisterten auszutauschen, der Senkrechtstarter Discord hat mittlerweile fast 1500 Mitglieder und etabliert sich immer mehr als Dreh- und Angelpunkt der deutschen Hashtag Team Space Gemeinde. Den Link zum Discord findest du unter dem Video. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Reinschalten. Ganz großes Dankeschön geht an die Community fürs Liken, Kommentieren und Teilen meiner Videos. Wenn du die neuesten Entwicklungen in der Raumfahrt nicht verpassen möchtest, genau, abonniere unbedingt meinen Kanal, denn hier gibt es ja jede Woche neue Videos von Senkrechtstarter. Ich hoffe, die Folge heute hat dir gefallen. Wenn ja, Like da lassen. Bis nächste Woche. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo.